Was bist du denn schon so am Stöhnen?
Es ist, um mal gleich hier für den kleinen Mann auf der Straße.
Ja, für den einfachen Bürger.
Mir geht's so dreckig, ich bin so müde. Für mich ist erst 8 Uhr.
Achso.
Ich wollte mal einen Jetlag-Witz machen, weil ich nicht nach Amerika kommen. So.
Ja. Ja, ist richtig.
Ja, fantastisch. Ist das für dich der schlimmste Tag des Jahres, wenn, wenn in die Sommerzeit umgestellt wird?
Na, es ist eigentlich der schönste Tag im Kalenderjahr.
Eigentlich ja, ne?
Weil es dann ja hell ist und vor allen Dingen lange und länger hell bleibt. Nö, also insofern bin ich damit eigentlich happy. Ja. Es sei denn, man muss halt euretwegen, oder wie der kleine Mann auf der Straße sagt, wegen euch.
Ja.
Einfach 8 Stunden wieder aufstehen.
Weil die Kleinen dann schon so früh morgens mit den kleinen Füßchen scharren und sagen, ja, und Papa, wir wollen Podcast auf.
Mir hat der Morgen heute ganz andere Perlen der Panik auf die Stirn getrieben. Ja. Ich bin ja auf Reisen, ich bin in Münster. Und ich habe heute Morgen festgestellt, ich habe das falsche Stativ für mein Mikrofon mitgenommen, also den falschen Aufsatz. Das heißt, ich hatte heute Morgen nur das Mikrofon und sonst nichts. Aber mein Schwiegervater ist ja Ingenieur und hat das kurzerhand pragmatisch gelöst. Wir haben das,
wie geil.
Ich habe es euch gezeigt.
Schraubstock, schön im Schraubstock.
Ich habe einfach jetzt die Hälfte vom Mikro im Schraubstock.
Geil. Ja, aber ist doch toll.
So, und jetzt macht ihr mal was draus.
Ja.
Mit den Stichworten eigene Fehler, Schraubstock, Nationalmannschaft.
Ah, das ist natürlich nicht einfach, ne? Das ist natürlich.
Wie gut,
ich
probiere auch mal. Wie gut, dass die FIFA ihren eigenen Fehler nicht nochmal gemacht hat und die WM nach Katar verbracht hat, sonst hätten wir heute wieder über Menschen im Schraubstock reden müssen.
Oh. Ja, das ist richtig.
Das ist mal der politische Einwurf.
Warte, da gibt's
einen Tusch. Das war der politische Witz mit Mike Nöcke. Super!
So, das war der Abbinder. So. Ich bin ja eher für das Sportliche hier zuständig. Für die blitzsaubere Analyse. Ist ja nicht zu fassen, dass da schon gegeiert wird.
Ich wollte sagen,
mit der absolut unnötigen Aufstellung von Leroy Sané hat sich der Bundesträger Julia Nagelsmann ohne Not selber die Eier in den Schraubstock geklemmt. So.
Das gefällt mir auch sehr gut. Ja.
Ja.
Fantastisch.
Ja, ihr macht mit Eier gefällt euch, ne? Das dachte ich mir schon, ihr Ferkel.
Können wir noch, bevor wir hier richtig reingehen, noch über die Headline des Wochenendes sprechen? Aus der Welt: Österreichs neuer Star spricht kaum Deutsch. Rangnick nimmt BVB in die Pflicht. Ich hatte das gar nicht so richtig mitbekommen, aber Kane Chukwuemeka spielt ja jetzt, weil in Wien geboren, in England aber aufgewachsen, spielt jetzt sozusagen für sein Geburtsland, für Österreich.
Hat auch debütiert. Kann man sich so wegwerfen. Das
ist unfassbar. Ralf Rangnick hat gesagt, Chukwuemeka spricht nicht gut genug Deutsch und nimmt jetzt den BVB in die Verantwortung. Und dann saß ich da heute Morgen und hab gedacht, wie irre wäre das, wenn die jetzt panisch werden beim BVB und sagen, wir haben da niemanden, komm Nobby, mach du's. Und dann geht Chukwuemeka irgendwann in die Innenstadt in Dortmund in Imbiss und sagt, einmal die zwei, Bami, Goreng.
Das ist eine schöne Vorstellung, ja vor allen Dingen in Dortmund, dass jemand nach Dortmund geschickt wird, dass er mal anständig Deutsch lernt.
Wie mal Zeit, dass sie dich mal ein bisschen Deutsch beibringen, ne?
Ja.
Guck mal bei mir hier.
Ich freu mich schon auf die nächste Schlagzeile im österreichischen Fernsehen oder in der Zeitung. Der soll die Hymne singen.
Ja, das kommt natürlich. Ey, ohne du bist so lustig, ne? Man hat ja gewisse Reflexe, die einen dann sofort einholen, weil ich auch sofort, wenn ich nur höre, der spricht noch kein Deutsch, habe ich innerlich auch schon gehört, der soll die Hymne singen.
Ja.
Ohne Scheiß. Bei der Gelegenheit fällt mir nur die Bild-Push-Mitteilung ein, die mir besonders gut gefallen hat. Mesut Özil, seine beiden Töchter nennen Erdogan Opa.
Ja. Über Özil können wir nachher übrigens auch nochmal sprechen, weil es wird ja auch noch ein bisschen um das Spiel gegen Ghana gehen, das heute Abend stattfindet.
Ist ja Ghana mittlerweile.
Ja. Nee, aber der hat ein fantastisches Tor gegen Ghana geschossen 2010 und da dachte ich, das lasse ich zumindest nochmal aufleben, ohne dass wir ja gar nicht so weit gekommen wären in Südafrika. Aber ganz kurz nochmal als Abbinder für den Rangnick, erste Fans in Aufruhr in Österreich, Bundestrainer spricht zu gut Deutsch.
So,
Mann, ey.
Kinder, ich finde, da wir ja heute, wie man so schön sagt, in Showkreisen pickepacke voll sind.
Ist, also, das du ist gut. Es, das um ist neun, das so? Da hast du gesagt, komm, fangen wir um sieben direkt an.
Dass du, schön, dass du eine Assoziation zu Alkohol bringst, da hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber mein, meinetwegen, passt ja auch ganz gut zum Thema.
Finde ich auch. Ja,
eben.
Oder?
Reklame. Glauben Sie mir, das wird ein Riesenerfolg.
Toi, toi, Rudi. Sie kennen ihn, Sie lieben ihn. Bekannt aus Funk und Fernsehen.
Herzlich willkommen, unser neuer Bundestrainer, Rudi Flanell.
Ja, hier, klasse. Für sowas habe ich eine Nase.
So, hier. Ich möchte immer singen, Sie zum Lachen bringen.
Bundestrainer.
Bleib mein Warum.
Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte.
Werbung. Ja, und wir wissen natürlich, für eine tolle Show braucht eine tolle Partner. Heute begrüßen wir
Lucien Favre,
unseren Partner Jameson Whisky. Und Leute, ihr erinnert euch an letzte Woche. Unsere unpopular opinion bei einem Glas Jameson, die hat ja ordentlich Staub aufgewirbelt. Ich sag nur Kwasniok und Gewinner der Saison. Das wird bestimmt was. Nun ja. Aber genau das ist es ja. Jameson steht für diese absolute Ehrlichkeit. Man setzt sich zusammen, schenkt sich einen ein und redet Tacheles.
Oder wie ich in einer Kabine in Dortmund einst hörte, man redet Tantalus miteinander.
Ja.
Und genau das haben wir nach der Aufnahme auch gemacht. Wir saßen noch ein bisschen zusammen. Ja, das ist eben dieser Irish Spirit. Ne? Diese tiefe Verbundenheit, von der wir sprachen. Es geht nicht nur um das Spiel auf dem Platz, sondern um die Gemeinschaft danach. Verstehst du? Ob in der Kneipe oder eben hier bei uns. Ja.
Und damit es dabei nicht langweilig wird, habe ich euch mal was mitgebracht. Die Jameson-Aktionsflasche. Da ist nämlich das Elf-Freunde-WM-Quiz mit am Start. Ich sag's euch, Micky hat sich als echter Connoisseur versucht, aber bei der Frage zum 82er-Halbfinale sah er alt aus.
Ja, das kann vielleicht daran liegen, dass Jameson Ginger, Ale und Lime einfach zu erfrischend war. Das hat meine Konzentration abgelenkt, aber jetzt mal im Ernst. Ne? Das Quiz ist fantastisch, um das Fachwissen in der Runde zu testen, während man an seinem Drink nippt. Wichtig, nippt, Freunde.
Ja, nicht reinkippt. Nippt.
Ja, nicht gurgeln, ne? Und so nippen.
So, und wer das jetzt auch mal ausprobieren will, ein Teil Jameson, drei Teile Ginger Ale, viel Eis und die obligatorische Limette. Schnappt euch dazu einfach die Aktionsflasche mit dem Jameson Elf Freunde Quiz. Den Link zum Rezept packen wir euch wieder direkt in die Shownotes.
Ich will nicht nippen, ich brauche es jetzt! Genau. Und während ihr euer Wissen testet, hauen wir jetzt die nächsten Wahrheiten zur Liga oder der Nationalmannschaft raus. Da brennt noch einiges unter den Nägeln.
Ja, und wie immer gilt natürlich, genießt Jameson bitte verantwortungsbewusst. Und das Ganze ist natürlich nur für alle über 18 Jahre.
Ich möchte immer singen, sie zum Lachen bringen.
Bundestrainer.
Bleib mein Warum.
Geiler Satz. Hat keiner verstanden, aber ich weiß noch, was ich meinte.
Werbung.
Das ist Rudi Carrell, dass wir den mal bei uns in der Show haben.
Ja, das hätte ich, und da merkst du halt ungefähr, wie unsere Altersstruktur in diesem Podcast ist.
Total aus, unser,
Das kannst du mal so eine Umfrage machen und dann erschütternderweise merkst du, 93% der MML-Hörer, gendern unnötig, in Klammern, haben die Referenzen bezüglich Rudi Carrell sehr gutiert und hätten sich noch mehr gewünscht von die verflixte 7 und am laufenden Band.
So, sehr gut. Was mit auf los geht's los?
Ich saß am Wochenende vor meinem Lieblingscafé und haben sich zwei junge Frauen, wie ich fand, am Nebentisch unterhalten. Und dann sagt die eine, ja, ich fahre ja noch in den Garten. Du weißt ja, Maschendrahtzaun in the morning.
Ja,
und dann hat die eine gelacht, dann hat die andere gelacht und ich musste auch schmunzeln. Und dann wusste ich, wir sind alle drei über 40.
Schluss.
Es gibt nur einen Rudi Carrell. Ein Rudi Carrell.
Musik bitte. Sofort, Musik bitte. Gott. Wahnsinn. Junge, ich begrüße euch zu einer neuen fantastischen Ausgabe von Fußball MML in der Saison 25/26 und bitte begrüßt jetzt einen Mann. Dieser Mann steht kurz vor der Vollendung seines neuesten Romans. Der trägt den Titel Begrabt mich an der Biegung des Flusses, aber vergesst nicht, mir jede Woche einen neuen Kicker in die Hand zu legen. Hier ist Lukas Vogelsang.
Oh, fantastisch.
Das ist
und hier, er wird auch noch mit 70 im Elbgold abhängen, denn er hofft auf Barista-Rente. Hier ist Micky Weißenherz.
Ist das schön. Das ist sehr, sehr nett. Und der Kreis schließe ich. Ich gebe zurück zu dem Mann, der hier sitzt und es zugeht und sagt, ja, ich habe mit falschen GPS-Daten den Wal auf die Sandbank nach Wismar gelotst. Hier ist Mark Nöcker. Und hörst du nur, der arme Wal.
Ja.
Ja.
Der Mann, der auch auf der Sandbank keine Kohle hat, hier ist Mike Nöcker.
Heißt der Wal jetzt ein. Der heißt Timmy, ne? Heißt der Timmy?
Der heißt Timmy. Mike. Der Wal heißt Mike und er sagt: Lass mich bitte zum Sterben auf der Sandbank zurück.
Ja, so ja. ist es. So, ja. jetzt mal aus der Kategorie.
Wir wissen übrigens, ganz kurz, Mike, ich möchte dir, und da werde ich dir nur ein letztes Mal ins Wort fallen. Wir wissen natürlich genau, dass exakt mit dem Erscheinen dieser Folge, A, wie üblich, die eine heiße News im Weltfußball veröffentlicht wird, aber B, in diesem Moment der Wal verstorben ist. Und dann können wir diese gesamte Folge natürlich wieder löschen, weil wir natürlich die seelenlosen, gewissenlosen Schweine sind, die sich über den verendeten Buckelwal lustig machen.
So ist es. So, das ist quasi der Haltungsdisclaimer, den wir jetzt hier bei Fußball
ganz wichtig.
Natürlich immer mitsenden, ist ja ganz klar.
Logo.
Aus der Rubrik Wohin mit Opa, wohin mit Sané?
Gehst du direkt so
richtig steil rein
in diesen Podcast?
Ich
war fast so weit, weil ich mich so gewundert habe, nicht nur über die Nominierung, sondern auch über den Startelf-Einsatz von Sané, wenn man sich anschaut, wen er ja in der Offensive auch noch hat. Die Süddeutsche Zeitung hatte vor dem Spiel getitelt 7 Zehner und kein Neuner. Aber dann hast du natürlich all die wunderbaren Feinfüße im Kader und dann kannst du frei auswählen, Gnabry auf die 10, Wirtz auf die 10, wer spielt links, wer spielt
Kartoffel
rechts,
vorne Harvard,
Undav, Kartoffel auf die 1, du kannst frei wählen, Lennart Kahl direkt von Anfang an spielen lassen und dann sagst du, nee, der Sané spielt. Und ich war so kurz davor, aus der eigenen Wut heraus, aus dem Reflex, mir das geklippte Video vom Doppelpass anzugucken, in dem Stefan Effenberg vermutlich, so habe ich das verstanden, ich habe es dann nicht angeschaut, Sané absaut. Aber so weit ging mein Furor dann doch nicht, dass ich mir Stefan Effenberg in 2 Minuten angucke. Aber du merkst, es ist wieder ein Riesenthema da draußen, Sané von Anfang an.
Ja, weil Sané ist ja über seinen Wechsel in die Türkei ja auch ein bisschen vom Radar verschwunden, so wie das in der einen oder anderen Liga passiert, wenn man dorthin wechselt. Bei Galatasaray spielt er ja nun jetzt auch nicht die dominante Rolle, wie wir in der Champions League ja festgestellt haben. Umso verwunderlicher ist es, wenn bei diesem Überangebot an Offensivspielern plötzlich Leroy Sané in der Startelf steht. Da darf man sich schon mal die ein oder andere Frage stellen, beziehungsweise die muss man sich nicht selber stellen, sondern eher dem Bundestrainer. Und er hat ja dann auch in dem Spiel jetzt nicht die entscheidende Rolle gespielt, die fiel ja jemand anderem zu, über den wir gleich noch reden werden. Klar, natürlich ist es okay, wenn du so kurz vor Beginn des Turniers nochmal dir den einen oder anderen Spieler genauer anschauen willst. Aber ob das bedeuten muss, dass man Sané in die Startelf stellt, also, I don't know.
Naja, also man muss ja dazu sagen, die beiden fast unauffälligsten, um nicht schlechtesten Spieler auf dem Platz zu sagen, waren Goretzka und Sané. Also die.
Du lässt sofort Goretzka in Ruhe, du Natter.
Also die Nominierung, wo wir uns ja sowieso schon gefragt haben, gab es nicht mal das Leistungsprinzip? Ist das nicht eingeführt worden, nachdem seit Jogi Löw sozusagen immer die Nationalmannschaft auch so eine Art Wohlfühloase sein
Aber ganz kurze
sollte.
Zwischenfrage, gilt das auch für Goretzka? Also ich finde, Goretzka ist doch einer, der sich wie kein Zweiter zurück in den Fokus der Nationalelf gespielt hat über die komplette Saison. Also da würde ich das Thema Leistungsprinzip nochmal mit einem Sternchen versehen.
Er wird ja immer als Ersatzspieler bei den Bayern tituliert.
Ja.
Aber er kommt als Ersatzspieler immerhin auch auf 25 Einsätze diese Saison.
Ja,
wir haben uns ja auch verwundert. Wir haben uns ja auch, nee, Mike, ich bin ja komplett bei dir. Und wir bleiben jetzt mal nah am Mann. Das, was Goretzka nicht immer gelingt im Mittelfeld. Wir bleiben mal ganz nah am Mann und überlegen uns, was bringt das? Also wir haben uns ja verwundert, die Augen gerieben nach dem Kicker-Interview. Jetzt hat der Nagelsmann, der Bundesträger, das noch einmal untermauert, indem er ihn wieder von Anfang an hat spielen lassen, hat aber gleichzeitig gesagt, naja, also ein Freifahrtschein, die Carte Blanche habe ich ihm damit nicht ausgestellt.
Na, da ist doch schon Interview. Mal was.
Also er ist ja schon mal auf seinem Longboard zurückgerudert, wie auf so einem Stocherkahn.
Ja.
Aber Goretzka spielte an seiner Seite Stiller, auch darüber wird zu reden sein, aber halt auch nicht so gut, wie man es sich wünschen würde, oder anders formuliert, eigentlich genauso, wie man es erwarten würde. Vorne extrem präsent, dann in seiner Rolle als Manndecker von Granit Xhaka hat er ihn bis auf eine Szene ordentlich zugestellt, aber er ist halt der Sechser, wenn er auf der Position aufläuft, neben einem Passmonster wie Stiller, der halt Lücken reißt, wenn er nach vorne geht, weil er halt eigentlich von seiner ganzen DNA, von seiner Anlage als Fußballer ist er halt ein offensiver Achter und er ist dann halt viel mit vorne und schaltet sich ins Kombinationsspiel ein und dann fehlt er natürlich auf der Sechs, um dort als Wellenbrecher zu agieren. Das ist ein Riesenfehler, das ist der eine, es gibt 3 bis 4 Fehler im System von Julian Nagelsmann und da kann Leon Goretzka gar nicht so viel dafür, weil er halt vom ganzen Versuchsaufbau gar nicht der Spieler ist, der auf dieser Position so funktionieren kann. Aber da muss man sich halt überlegen, will ich damit dann in die entscheidenden WM-Spiele gehen, mit diesem Fehler?
Ja, ich glaube, Lena hat ja heute Morgen im Daily das Fass aufgemacht, dass möglicherweise schon der erste Fehler im System der ist, dass Kimmich auf der rechten Position spielt und nicht auf der 6. Das ist insofern natürlich irgendwie ganz witzig, weil wir jetzt auch anfangen, dann eine Rolle rückwärts zu machen. Aber sie hat unter anderem mit als Beispiel gebracht, man stelle sich vor, also erstens ist Kimmich kein positionsgetreuer Außenverteidiger, der knickt ja gerne ein und versucht sozusagen auf dem Platz irgendwie alles zu machen, außen zu verteidigen und in Ballbesitz dann aber auch mit als einknickende 6 das Spiel mitzugestalten oder aufzubauen.
Einknickende 6, ich glaube, geilen Begriff.
Es ist die abkippende 6, die einknickende 6 ist dann tatsächlich Leon Goretzka.
Gut, vielen Dank. Stimmt natürlich auch. Also, die abknickende 6.
Die abkippende 6 wird Ihnen präsentiert von Jameson.
Und sagte dann, man stelle sich vor, der spielt zum Beispiel gegen seinen Kollegen Olise. Dafür ist Kimmich dann, Achtung, Wortspiel, zu lahm auf der rechten Außenposition. Also das sind so ein paar Baustellen jedenfalls, die tatsächlich nach diesem Spiel gegen die Schweiz aufgekommen ist, weil wir zum einen gelernt haben, dass wir einen schon Endspiel, so hat es ja auch die Süddeutsche Zeitung geschrieben, einen in Endspielform befindlichen Florian Wirtz haben, der die Schweiz alleine mit 4-3 geschlagen hat. Aber es rumort und es hakt wirklich an unfassbar vielen Positionen und das fängt natürlich nicht erst in der Verteidigung an, sondern möglicherweise tatsächlich auf der 6.
Ja, das ist ja der gute alte Philipp Lahm-Komplex, den wir von 2014 kennen, ne? Also auf die 6 oder doch auf rechts. Hilfe.
Auf welcher hast du den Frosch übernommen, den Mike letzte Woche hatte?
Ja, exakt, den habe ich übernommen.
Meiner ist aber auch noch nicht weg.
Die, und man halt eben nicht genau weiß, auf welcher Position soll er denn jetzt spielen, mangels Alternativen auf der anderen. So. Und da haben wir ja zumindest noch den Vorteil, dass da ein absoluter Weltklasse-Spieler hin und her geschoben wird. Jetzt haben wir aber andere Positionen, wo das noch nicht mal der Fall ist. Und das Schwierige an der ganzen Sache ist, das Turnier ist ja nun wirklich nicht mehr weit weg. Und wie wir ja nun auch schon seit wenigen Monaten sagen, die Zeit des Rumprobierens sollte jetzt dann wirklich langsam vorbei sein. Ich meine, klar, ne, das haben wir immer schon gehabt. Wir hatten auch vor der WM 2006 das 1-4 gegen Italien. Da hieß es auch, Klinsmann, was soll der ganze Quatsch? Der muss noch kurzfristig abgelöst werden. Wir sind die größten Pfeifen.
Gummitwist, also, haben die getanzt.
So. Auch die Weltmeister von 1990 werden an uns haben das eine Spiel gegen Wales und das Tor von Hässler gebraucht, um überhaupt für das Turnier sich zu qualifizieren. Also wir sollen jetzt auch nicht in diese deutsche Neigung verfallen, dass wir dann also vorzeitig schon abwinken und sagen, die brauchen da gar nicht hinzufliegen. Stichwort Südafrika, Ballack 2010, da waren wir uns auch alle einig, was soll die Gurkentruppe ohne Ballack da? Also da muss man auch wieder ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen. Gleichwohl wäre es gut, dass Nagelsmann einen Plan hat, auf den er sich mit sich selber auch mal verständigt und dann halt genau weiß, mit wem er denn da jetzt auflaufen will. Und natürlich bleibt die Nation ein bisschen ratlos zurück, wenn so kurz vorm Turnier da immer noch keine Festigkeit ist. Und das wissen wir über den Fußball natürlich schon, dass eine Mannschaft vor allen Dingen dann erfolgreich ist, wenn die berühmten Abläufe stimmen und wenn man weiß, mit wem man es da auf dem Feld zu tun hat und auf wem man sich an welcher Position verlassen kann. Das darf man natürlich dann auch mal bemängeln.
Vor allen Dingen wird es interessant, wenn man sich die Stimmung im Land anschaut.
Ja gut, die ist natürlich traditionell bombig, ne?
Im Vergleich zu vor 2 Jahren, kurz vor dem Turnier im eigenen Land, der Europameisterschaft. Ja. Denn auch da gab es im März, fast auf den Tag genau, am 23. März, ein Testspiel. Auch da traf Florian Wirtz famos nach einem Anstoßtrick Ein Wahnsinnspass von Toni Kroos. Schnellste Tor der Länderspielgeschichte.
Ich möchte kurz darauf verweisen, dass ich dieses Tor live hätte sehen können. Es gab aber eine Situation. Wir fanden uns rechtzeitig ein bei unserem Freund Markus Heidemanns, der wie üblich in der Küche stand und seine hervorragende Bolognese vorbereitete. Dann kamen wir aber alle, weil es war Deutschland gegen Frankreich. Und wir haben uns alle im Wohnzimmer eingefunden, um auf diesem riesigen Fernseher, was, also andere lassen sich das als tragende Wand in den Grundriss eintragen. Bei Markus Heidemanns ist einfach nur der Fernseher im Wohnzimmer. Wir fanden uns alle auf der Couch, fanden wir uns wieder. Rechtzeitig zur Hymne, Fernseher eingeschaltet. Dann kam Mike Nöcker. Er wollte einfach nur am Fernseher stehend noch ein paar Feinjustierungen vornehmen und sorgte dafür, dass also plötzlich das Programm verstellt war. So, da kannst du dir vorstellen, alle acht, die da auf den Couches saßen, nein, Mike, du Idiot, was machst du denn da? Wo ist das Bild? Das Bild ist weg. Und Mike zitterte natürlich, ja, ich hab's also sofort wieder, fummelte da rum, dann lief wahrscheinlich zwischenzeitlich noch Silbereisen und dann wieder zurück im Bild und da jubelten die Deutschen schon. Und wir Wir haben das Tor doch alle nicht gesehen, weil Mike da ein Programm umgefummelt hat. Und als das Programm wieder zurück war, stand schon irgendwie 1-0, zwei Minuten waren rum, die Spielertraube löste sich nach dem Jubel gerade wieder auf und wir konnten uns dann nochmal in der Zeitlupe, was da eigentlich passiert ist. Entschuldige bitte diesen kleinen Einschub.
Es waren 13 Sekunden vom Anstoß weg.
Exakt.
Und das war ja das...
Was mich retraumatisiert. Danke nochmal, Mike.
Nach dem Debakel Oktober...
Ja.
Zu Hause gegen die Türkei im Olympiastadion. Übrigens, seitdem Heidemanns im Olympiastadion war, fehlt da die Anzeigetafel, wo die wohl ist. Also nach dem Debakel gegen die Türkei zu Hause im Olympiastadion und dem Auswärtsniederlage in Österreich, ich glaube, da hat Sané ja noch die rote Karte gesehen. Leider wurde er nicht für 29 Länderspiele gesperrt, wegen dieses Vergehens.
Schade,
aber dann war das ja sozusagen der Start in den Euphorie-Frühling. Tor von Florian Wirtz. Auch ein tolles Tor. Ich finde ja tatsächlich dieses, was er jetzt gegen die Schweiz erzielt hat, deutlich schöner.
Mhm.
Aber außer, dass es natürlich große Lobeshymnen gab und viel Komplimente, hat es nicht denselben Effekt erzielt, weil es im Moment viel, viel schwerer ist, wieder in diese Euphorie zu kommen.
Naja, und es ist die Schweiz und es ist nicht Frankreich. Ja. Ne? Übrigens mal kurze Haltungsnote. Also ist denn Wirtz jetzt total doof oder was? Da macht er so ein unglaublich tolles Tor. Und im Nachhinein steht er vor dem Mikro und sagt, ja, also so, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so genau so machen wollte. Also ich wollte ihn nur irgendwie aufs Tor bringen und dass da vielleicht auch so nach dem Motto, dass da vielleicht einer mit dem Kopf rein, wo du denkst, sag mal, wenn du so ein Tor schießt und du hast diese Fähigkeiten, dann lass den Leuten doch bitte den Glauben, dass sie davon ausgehen, dass du den genau so machen wolltest. Weil es gibt, glaube ich, von also deutschen Spielern, also maximal drei, wo man als Fan überhaupt davon ausgeht, dass du den auch genau so machen wolltest. Also wenn jetzt, sagen wir mal, Armin Störzenhof-Ecker den so reingemacht hätte, ja, oder Delzepich, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, das war jetzt nicht direkt Absicht. Aber wenn Florian Wirtz macht, dann musst du das doch im Nachhinein jetzt nicht noch aufweichen und sagen, ja, ich wollte ihn eigentlich nur irgendwie aufs Tor. Also wirklich, da, also wir wissen, Florian Wirtz ist ein begnadeter Rhetoriker. Aber da hat er noch Nachholbedarf, das sage ich ganz deutlich.
Das ist so wie nach dem Flug über den Grand Canyon hätte man David Copperfield gefragt, wollten Sie das so? Er sagt, ja, ich bin gesprungen. Ich wusste nicht, wie weit ich komme. Aber irgendwie habe ich es dann geschafft. Also, das ist richtig. Meine Damen und Herren. Also,
manchmal
Entschuldigung.
Frage ich mich wirklich, also nichts gegen Ehrlichkeit, aber das geht zu weit.
Ja, findet ihr, dass wir schadensweise auch abschweifen?
Nee, überhaupt nicht. Du musst ja nah dranbleiben. Wenn ein Weltklasse-Spieler wie Florian Wirtz, den sie ja zurechtgestutzt hatten an der Anfield Road, ein fantastisches Spiel macht, und wir müssen wieder die Süddeutsche Zeitung zitieren. Florian Wirtz machte gegen die Schweiz zwei Länderspiele auf einmal. Sein 38. und sein Bestes. Und das stimmt einfach. Es ist fantastisch, super beobachtet. Er hat es ja auch selbst gesagt, aber wenn der zwei Tore vorbereitet und zwei Tore schießt und die beiden eigenen Tore sind nicht irgendwie Havertz-mäßig am Fünfer reingemurmelt, ja? Obwohl, darüber hätte ich mich ja bei Havertz gefreut. Das ist aber eine andere Geschichte. Sondern die sind von solcher Schönheit, dass es einen dem Atem verschlägt. Und er sagt, ja, weiß ich gar nicht. Also schön, dass der am Ende noch reingegangen ist. So, dann nimmt es dir auch noch den Rest Euphorie.
Ja, Ja, der also war das deine Udo Lindenberg-Parodie?
Das ist Udo Lindenberg als...
Der reingegangen und ist...
Gott, ja,
das ist nicht zu fassen.
Aber ja. Dann bitte muss die Folge heißen Words Don't Come Easy.
Ja, von mir aus, komm.
Es ist ich habe ja heute Morgen im Daily gesagt, was wird's?
Ja, more than wird's.
Schauen wir mal.
Ja, bleiben wir doch aber mal bei einem Spiel, in dem die zwei Tore von Wirtz und die beiden anderen Treffer, die er initiiert hat, letztendlich kaschiert haben, wie scheiße wir eigentlich sind. Und mit wir meine ich die Nationalmannschaft. Also wie schlecht es hinten ist. Also wir waren bei Kimmich, dem abkippenden und manchmal auch einknickenden Sechser, der immerhin noch am Ende das Spiel mit einem Cut nach einem Zweikampf zu Ende gespielt hat, um zu zeigen, ich bin auch tough. Weil da beginnt es nämlich schon. Und deswegen fehlt mir auch so die Euphorie, weil es eine Nationalmannschaft ist, bei der es mir schwerfällt, mich in sie zu verlieben. So, was zum Beispiel 2014 anders war, was 2010 anders war, weil das Puzzle auch immer nicht zusammenpasst. Wir reden da seit 3 Jahren drüber, das Puzzle passt nicht. Ja, zwischendurch bei der EM 2024 hattest du wenigstens noch die Idee, Toni Kroos kommt zurück. Du hattest das Wort ist lang nicht mehr gefallen hier, ein Narrativ. Toni Kroos kommt zurück und neben ihm ist der Worker Andrich. Und wir gucken mal, was es zu Hause gibt. Jetzt hast du keine Erzählung, weil es ist immer wieder das Gleiche. Goretzka ist zurück, Sané ist wieder da, Gnabry, den ich fantastisch finde, es ist im Moment der beste Gnabry aller Zeiten, aber es ist so ein bisschen Murmeltiertag bei der Nationalmannschaft.
Ich flehe dich an, bitte heute nicht das mit der Erzählung der 96er. Ne?
Nee, aber wie war das mit Tuchel und seinen Punkten beim BVB? aber so, und dann schaust du drauf.
70 Punkte, damit wäre man sonst Meister geworden.
Ja, es ist so ein bisschen auch das Gefühl, es spielen einfach nicht die besten Leute oder die sind zwar vielleicht teilweise sogar im Kader, aber sie werden irgendwo zwischen...
Wer fehlt dir denn? Mal so gefragt. Wer wäre denn dieser beste Lloyd? Ja. Wer wäre denn der beste Lloyd? Also nur falls Nagelsmann uns hört.
Ich verstehe 0,0 nicht, warum Undav beispielsweise nicht gesetzt
ist. Ja gut, das ist absolut. Also so. Undav, ja.
Wirklich dieser seit ewig währende Versuch, ohne einen Neuen zu spielen. Und diese, das ist ja auch das, was die SZ geschrieben hat, wir haben 7 Zehner und keinen Neuner. Das stimmt natürlich nur bedingt. Also richtig ist, er wird nie eingesetzt, aber wir haben ihn natürlich. Es ist
aber das stimmt ja auch nicht, Mike, weil natürlich in diese 7 Zehner der Nationalmannschaft ist natürlich Undav mit eingepreist und Woltemade nämlich auch, wenn man richtig zählt von 1 bis 7. Weil, und das ist eben das Problem, auch Undav, der natürlich viele Tore beim VfB Stuttgart schießt und den ich extrem mag und den ich als Typ geil finde,
der ist auch wichtig,
weil er in der Ahnengalerie 90 Litbarski, Thomas Müller, Lukas Podolski,
absolut.
Oder andersrum, wie auch immer, Podolski, Müller, dann kommt Undav. Du brauchst diesen Typen. Problem ist aber, er ist auch ein Wusel. Er ist eine hängende Spitze, er ist ein verkappter Zehner, er ist ein 9,5er, er ist der einknickende Zehner, nenn ihn wie du willst.
Ja.
Er ist aber auch nicht der typische Strafraumspieler. Er ist auch gerne unterwegs. Ein Rumtreiber, ein Raumdeuter.
Rumtreiber, lange nicht gehört. Ja.
Und ein Rumtreiber wie Undav braucht natürlich eigentlich auch noch eine richtige Spitze neben sich. Aber selbst der 4,28 Meter, ich habe selbst nachgemessen, große Woltemade, ist auch lieber ein Zehner. Und deswegen hast du Spieler, die alle ähnlich sind. Man kann nur hoffen, und das ist das Experiment eigentlich, dass er irgendwann 2 von denen aufstellt. Also zum Beispiel einen Havertz, der hoffentlich pünktlich zur WM zurückfindet in seine Form, mit einem Undav oder mit einem Woltemade, sodass immer sich einer fallen lassen kann und einer stößt nach vorne. Aber einen wirklich echten, so auch gebauten Neuner, wie ihn andere Länder haben, über den verfügen wir nicht. Den haben wir nicht. Tim Kleindienst ist verletzt.
Der spielt beim 1. FC Köln.
Ragnar Ache,
natürlich.
Ja,
gut,
ja, pass auf, dann gehst du aber lieber, oder ich wollte dieses Thema gar nicht mit hineinnehmen, weil es vielleicht zu weit führt. Aber dann guckst du doch lieber in die U21 und sagst, pass mal auf, Trisoldi, der mittlerweile bei Brügge spielt, bevor ihn die Italiener wegschnappen, die auch händeringend einen Neuner suchen, der hat jetzt wieder getroffen für die U21, zieht den doch bitte nach oben, setzt den jetzt einmal ein gegen Ghana oder was auch immer, dann hat der sich, auch lange nicht mehr gehört, liebe Grüße an Adal Keser, festgespielt. So, und dann ist der Teil der Nationalmannschaft, weil Trisoldi ist ein Neuner. So, da hast du jemanden drin. Ich bin ja immer noch wahnsinnig traurig, dass Fisnik Aslani sich gegen Deutschland für den Kosovo entschieden hat.
Ja.
Aber den richtigen Neuner hast du nicht. Nur, und da bin ich dann wieder bei Mike, ich kann Havertz da in vorderster Front nicht sehen, weil der bewegt sich toll, der hat eine gute Ballbehandlung, aber der hat, wie Wolf-Christoph Fuß es immer wieder gesagt hat, der hat einfach den Punch nicht.
Du hast Killerinstinkt!
Naja, da kommen die Flanken rein und du weißt, okay, die sind dann auch sehr schnell wieder weg.
Ja, wir haben das doch auch gesehen bei dem letzten Turnier, dass also Havertz da in vorderster Spitze, dass er gleichzeitig jemand ist, der Chancen kreiert, der also viel mehr macht, als das durchschnittliche Fanauge zu erkennen in der Lage ist. Aber dass er natürlich in dem Moment, wo der Fan sehr genau hinguckt, wenn es nämlich an den Abschluss geht, dass er dann halt auch das Ding mal gerne am Tor vorbeilegt, vorbeispitzelt, vorbeitänzelt. Und das ist nicht gut. Jetzt könnte man natürlich sich sehnsuchtsvoll könnte man den Blick richten auf Figuren wie Füllkrug, aber der ist natürlich derzeit gar nicht in der Form. Er spielt zwar bei einem Verein, der einen grundsätzlich immer in den Fokus der Nationalmannschaft rückt, nämlich bei,
bei einem Verein, die einen
richtig,
in den Fokus
so man,
der Nationalmannschaft
so, so muss man sagen,
bei
nämlich
der AC
genau.
Milan.
Genau, richtig, ne? So, they, them, AC Milan. Aber er hat halt einfach nicht die entsprechende Quote, sodass man jetzt dann halt eben, sodass man, da wird, ich muss sagen, es wird mehr gelacht, als es mir angenehm ist.
Weil es so schlimm ist.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen, dass es
einfach
so ein bisschen
so
passiert, dass es so verklingt. Mit jemandem wie Mike Nöcker nicht möglich. Schade. Ja,
Entschuldigung. Pass auf, ich rette dich.
Ja, ja.
Ich gehe den Opferweg. Sag mal, hat Kalle Schwänzen eigentlich am Wochenende die Huren umgestellt?
Oh Gott. Gott, ist das schrecklich.
Junge.
Ich habe mich für dich
aber
in die Kugel geworfen.
Wirklich, das hast
so,
du wirklich
Mike,
gemacht.
Mike, die Vorgeschichte ist ja, ich habe ja am vergangenen Mittwoch mit Micky zusammen bei der Autorenmannschaft gespielt und wir waren in einem Team.
Ja.
Und wir sind relativ baugleiche Typen, was die Position angeht. Wir spielen beide eigentlich am liebsten rechts hinten und gehen dann nach vorne. Das heißt, einer musste weiter vorne spielen. Das war dann im Zweifel ich.
Ja.
Und Micky dachte, er hat jemanden mit mir vor sich, der auch die Wege geht und gern mal hinterläuft aus der Position. Oder hat jemanden hinter sich, der dann hinterläuft und an der Grundlinie auftaucht. Und dann spielt er immer so wirklich tolle Pässe. Da war aber niemand. Weil ich diese Wege nicht kann.
Wirklich, das habe ich
nicht. Ich möchte nicht. Das ist nicht
also
mein Spiel. Er war so verzweifelt.
Ja, wirklich. Ich möchte meinem Freund Lukas erstmal ein Kompliment machen. Er hat wirklich ein paar richtig geile Flanken geschlagen. Schöne lange Bälle, die auch angekommen sind. Das war wirklich toll. Ist mir wieder aufgefallen. Ja, wirklich gut. Aber tatsächlich hat Lukas gar kein Interesse, mal die Abwehr zu hinterlaufen, dass man da den Ball dann einfach bis an die Grundlinie spielen kann, was gar nicht so schwer ist. Aber Lukas hat halt A, keinen linken Fuß, also gar nicht.
Nee,
wirklich, er benutzt ihn einfach gar nicht. Dass er dann überhaupt zum Laufen benutzt, finde ich, ist schon erstaunlich. Und er hinterläuft halt die Abwehr ungern. Aber wenn man dann nach längerer Zeit wieder miteinander gespielt hat, dann weiß man es auch wieder, ja, dann ist es auch gut.
So und jetzt sind
ich
wir
würde
da. Jetzt sind
gerne
wir wieder
noch mal
ab,
was zu UNDAF sagen.
Achso, ja gerne, bitte.
Ja. UNDAF ist der Weltenlohn, sagt man ja,
ja
auch
das,
nicht
ja.
völlig zu Recht.
Weil ich mir tatsächlich mal die Heatmaps angeguckt habe von UNDAF und von Woltemade. Und da ist es so, dass UNDAF tatsächlich deutlich weiter vorne positioniert ist als Woltemade, der sowas ist wie ein Deep-Lying Forward. Das ist ja eine Position, die wir von Harry Kane kennen, also der gerne tatsächlich, wie Lukas eben auch richtig sagte, aus der 10 heraus kommt. Richtig ist, UNDAF ist ein Wusler, aber der ist schon deutlich mehr Strafraumspieler und vielleicht dann auch ein ganz guter Hybridspieler zwischen dem, was Julian Nagelsmann eigentlich möchte, nämlich eigentlich keine zentrale 9 zu haben, sondern quasi so mit UNDAF dann so ein Zwischending zu bauen. Das wäre zumindest meine Idee da drin, dass man jemanden hat, der ein Stück weit zurückkommt, aber trotzdem eben Targetman sein kann. So, das ist die Idee dahinter. Und die Frage ist halt auch, warum auf der nach oben offenen Simon-Rolfes-Skala die Nationalmannschaft nach wie vor nicht auf denjenigen setzt, der tatsächlich die meisten Torbeteiligungen, die meisten Tore hat. Und das ist nun mal UNDAF, der, glaube ich, mehr Tore und mehr Torebeteiligung hat als, Sané, Woltemade und noch irgendein Spieler zusammen.
Und jetzt, glaube ich, am Ende der große, der Bundesträger, der große Stratege auf dem Longboard hat irgendwo einen ganz kleinen Fußballfan in sich, der genauso doof drauf guckt wie manch anderer und der lässt sich blenden. Der guckt einfach nur auf die Vereine und sagt, Mensch, aber der Havertz, der spielt ja immer noch beim FC Arsenal. Die gehen ja wahrscheinlich ins Champions-League-Finale, wenn nicht so viel schief läuft. Der spielt ja dann bei einem potenziellen Champions-League-Gewinner. Während UNDAF, und das ist der kleine Makel, immer noch nur beim VfB Stuttgart spielt, die vielleicht, wenn Nagelsmann draufschaut und wenn er ganz ehrlich zu sich ist, nur ein Europa-League-Kandidat sind, selbst wenn sie jetzt gerade auf Champions-League-Kurs sind. Aber Stuttgart ist so klein. Und natürlich hatte er mal den Moment, wo die halbe Nationalmannschaft aus Stuttgart dann bestand und gerade sind ja auch viele nominiert, aber man hat so das Gefühl, als Füllmasse. Also die füllen den Kader auf. Also der Stiller darf spielen, wenn Pavlovic und Metscher sich verletzen und abreisen müssen. Dann darf Stiller spielen. Undav darf spielen, wenn Kai Havertz nur noch auf einem Bein in die Arena kommt und Woltemade an dem Tag auch keine Lust hat. Das ist so ein bisschen, als hätte es sich verkehrt. Also zu diesem, wir spielen mit allen. Alle müssen spielen. Mittelstädt, Level, alle müssen spielen und gerade zu Hause die Euphorie und so, viel Stuttgart. Das hat sich so verkehrt und er ist zu einem Realpolitiker gereift, möchte man fast sagen, zu einem Realo über die Zeit. Er hat gesagt, pass auf, für mich ist doch ganz klar, Bayern-Block, was haben wir noch? Arsenal, ja, das passt auch, super, vielleicht noch Real Madrid, damit wird das doch was. Anders lässt es sich doch gar nicht erklären, dass die Aufstellung jetzt so ist, wie sie ist. Und manche sagen ja auch, diese Stimmen gibt es auch, das ist natürlich auch eine gute Idee, weil die Bayern kommen extrem stark aus der Saison und dann nimmt man den Havertz nochmal rein und den Wirtz von Liverpool. Und dann hat man doch eine Weltklasse-Mannschaft. Nur ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Und ich glaube, dass es diesen Tupfer, ja, den Rumtreiber, Undav auch braucht. Er hat nur einfach nicht so viel Kredit bei Julian Nagelsmann. Mhm. Da sind andere noch vor ihm. Und das werden wir hier in unserem kleinen Kabuff auch nie lösen können.
Vielleicht kann man es ja auch anders deuten und sagen, dass Dennis Undav, dass Nagelsmann einfach weiß, was der kann und den muss er jetzt nicht allzu lange und allzu viel testen, weil Undav den Beweis seiner Klasse in der Bundesliga jede Woche erbringt und dass Nagelsmann sich, wenn man es jetzt sehr, sehr positiv für ihn deuten würde, dass Nagelsmann bei ihm genau weiß, den muss ich jetzt nicht andauernd testen, der kann das. Bei ein paar anderen, siehe Sané und so, müsst ihr nochmal genau schauen. Das ist aber eine sehr, sehr positive Auslegung, das weiß ich. Ich glaube aber, der wird heute spielen, also weil in Stuttgart.
Bei Sané noch, um eins nachzutragen, der hat natürlich bei dem letzten Spiel, bei dem sensationellen Sieg über die Slowakei, sein wahrscheinlich bestes Länderspiel gemacht.
Ja.
Oder zumindest sein bestes Länderspiel nach Jahren. Und das war ja das letzte Spiel vor dem Duell mit der Schweiz. Und Bundestrainer, wie, ähnlich wie Elefanten, neigen dazu, nicht zu vergessen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich rückwirkend nochmal eine Belohnung. Du hast uns den Arsch gerettet gegen die Slowakei. Du spielst, lieber Leroy, du darfst dich nochmal ins Schaufenster stellen. Man kann sagen, es ist ihm nicht sonderlich gut gelungen. Und dieses Foto von der Einwechslung gegen den 18-jährigen Lennart Kahl,
ja, ist
natürlich
so
auch ein Symbolbild für die Zukunft. Weil Lennart Kahl wird irgendwann sich auf dieser Position festspielen. Mit dem großartigen Zitat von Florian Wirtz, der ja auch erst 4 Jahre älter ist, vollkommen irre, der ist ja auch erst 22, der sagte, ein toller junger Spieler und wir sollten uns jetzt erstmal alle freuen, dass er Deutscher ist.
Ja. Das ist auch ein geiler Satz, ne?
Ja, aber er ist so gefallen.
Dieses Foto mit dem circa 1,12 Meter großen Lennart Kahl, ne? Das ist so lustig, weil das Internet natürlich dann auch, ja.
Dass das Foto erst 4 Jahre alt ist.
Ja, du meinst das, was vorher mit Nagelsmann
das
war, als er Balljunge war. Ja, ja,
das war vor 4 Jahren.
Ja, aber ist irre, das ist, oder? Also das ist 4 Jahre und 2 Zentimeter her, dieses Foto. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also abgefahren, wirklich absolut abgefahren.
Letzter Gedanke noch, um den Block abzuschließen. Es ist natürlich auch wahnsinnig schade, und da sind wir wieder bei Philipp Lahm, dass Joshua Kimmich nicht 2 Joshua Kimmichs ist.
Ja, das ist schade.
Wenn er auf der Position rechts spielt, und da jetzt mal den Bogen geschlagen zu dem, was Lena gesagt hat und was ja auch viele andere Medien gesagt haben, wenn er natürlich hinten rechts spielt, neigt er dazu, in die Mitte zu drängen. Aber dann hast du halt nicht einen Rechtsverteidiger und einen zusätzlichen defensiven Mittelfeldspieler, sondern du hast 2 halbe Kimmichs. Mhm. Einen, der halb im Zentrum agiert und dadurch natürlich wie vor dem 1:0 die rechte Außenbahn vernachlässigt. Da hast du dann auch maximal mit viel gutem Willen einen halben. Und das sind all diese Räume, um die sich der Bundestrainer kümmern muss. Du musst gucken, ist Goretzka wirklich der richtige Sechser? Was machen wir im Spielaufbau der Innenverteidigung? Was machen wir mit Kimmich auf rechts? Und was machen wir verdammt nochmal, wenn ich Undav nicht spielen lassen will und höchstens als Joker, mit dem Neuner-Raum, wenn die Flanken und die Pässe zu nichts führen? So,
ja.
Und das meine ich, warum bei mir am Ende auch keine Euphorie auskommt, weil das Puzzle ist 3 Monate vor Turnierbeginn immer noch überhaupt nicht zusammensetzbar. Also du kriegst keine Nationalmannschaft aufs Papier, wo du sagst, ach geil, die funktioniert, auf die habe ich richtig Bock.
Ja, also wenn wir mal kurz versuchen zu analysieren, was uns 2014 und 1990 zum Weltmeister gemacht hat, dann ist es ja relativ schnell immer auch zu erkennen, es ist die Blockbildung, ne? Also du hattest halt 1990 hattest du einerseits den Interblock, also Klinsmann, Matthäus, Brehme und den Bayern-Block. Also am Ende stellst du ja fest, da sind dann doch wieder ziemlich viele Bayern Kern dieser Mannschaft gewesen. Was hatten wir 2014? Hatten wir auch einen Bayern-Block, also wir hatten Neuer, wir hatten Schweinsteiger, wir hatten Lahm und dann wahrscheinlich noch drei, die mir jetzt spontan hier einfallen und dann ein paar andere. Was haben wir denn jetzt in diesem Jahr? Haben wir diesen Bayern-Block? Also woraus besteht der? Du hast halt Kimmich, dann klar, am Ende steht, also du weißt, ich glaube immer noch dran, ja doch, auch wieder Neuer im Tor.
Natürlich. Der einfach aus Schikane am Tag des Länderspiels 40 wurde.
Ja. Muss man sich mal vorstellen.
Aus reiner Schikane gegenüber Baumann.
Ja.
Sagt halt, nee, heute ist mein Geburtstag.
Ja, richtig,
egal, was
genau.
Ihr heute Abend veranstaltet. Ja. Ich bin jetzt 40.
So ist es. Also ich könnte, ne, ich müsste es jetzt mal auf dem Papier haben. Nee,
also den Bayer-Block erkläre ich dir. Das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Das ist ja die Idee. Der sagt, pass auf, ich nehme alle Bayern mit.
Ja.
Und dann funktioniert das. Also Neuer mal ausgeklammert, aber Tah in der Innenverteidigung, Kimmich rechts, Pavlovic und Goretzka im Zentrum und vorne im besten Fall Musiala und Gnabry und Lennart Kahl kommt von der Bank. Das ist dann sehr viel Bayern München mit der einen Aussparung, dass wir eben keinen Harry Kane haben.
Ja, das ist ein bisschen blöd. Ja,
über den sich ja auch Uli Hoeneß endlich mal wieder geäußert hat. Er hat sich zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, wenn Isak 150 Millionen wert ist, ist Harry Kane 250 Millionen wert.
Ja, hat er ja auch recht. Gut, also Harry Kane ist halt 10 Jahre älter, aber also...
das sind jetzt Kleinigkeiten, finde ich.
Ja, ist richtig. Das ist richtig.
Ja. Eben.
Ja.
Ja. So, aber der Bayern-Block ist wichtig, nur wenn der zweite Block, und das sind ja nicht mehr die Dortmunder, die spielen ja nahezu keine Rolle mehr, wenn der zweite Block, und wir haben auch gerade nicht so viel im Ausland geparkt, Havertz allein ist nämlich kein Arsenal-Block, das möchte ich ganz kurz mal sagen, einer ist noch kein Block.
Aber was ist denn mit dem Liverpool-Block? Wird's?
Da musst du doch gucken, dass du vielleicht den Stuttgart-Block noch stark redest. Und das hat er halt nicht geschafft. Er sagt ja selbst, Stiller durfte bei diesem Spiel auch verunsichert sein. Das ist ja auch ein bisschen meine Schuld gewesen. Erst gar nicht nominiert, danach nominiert, dann direkt in der Startelf.
Ja, das
so baust
ich
du
auch,
ja natürlich keinen Strategen auf.
Also gerade Stiller musste ja selber auch verwundert sein. Wir haben ja nun wirklich mehrfach schon mit Entsetzen festgestellt, dass Stiller bei ihm gar keine Rolle spielt und jetzt plötzlich Startelf. Also du kannst schon auch deine Spieler dadurch ein bisschen neurotisieren, ja, dass sie dann halt einfach nie genau wissen, woran sie sind. Also dass sie dann irgendwann katatonisch wippend in der Kabine sitzen und gar nicht mehr wissen, mit wem sie es da zu tun haben, kann ich schon auch nachvollziehen.
Mir gefällt der Gedanke von Lukas zu sagen, irgendwie, das ist ja nur Stuttgart. Also, dass man das sozusagen so ganz subjektiv unterschwellig mit einbezieht, dass es halt eben keine Top-Mannschaft ist. Aber es ist halt trotzdem auch ein Fehler, siehe eben auch Stiller, den du ja eigentlich schon viel, viel länger fest integriert haben musst in so einer Achse zusammen mit Undav, wenn das eben das Duo ist und dann kannst du den einen oder anderen Stuttgarter ja in diesen Block auch noch mit einbeziehen. Leveling hat sich jetzt dummerweise verletzt, aber all die Spieler gehören natürlich letztlich auch mit dazu, dann zu sagen, okay, vielleicht ist das, was Nationalmannschaft sein sollte. Die Symbiose aus dem Bayern-Block, der für mich für Stabilität steht und meine Abwehr in diesem Fall stärkt. Und ich nehme mir den Stuttgart-Block an, weil da spielt der aktuell erfolgreichste Stürmer und versuche eben diese beiden Blöcke zusammenzupacken, den einen für den Sturm und den anderen für die Abwehr.
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich Sané so anguckt, auf der Position könnte halt auch Fritzle spielen. Der Alligator.
Alligator. Ich habe letztens mich mal mit Stuttgart-Fans unterhalten und habe denen erklärt, wofür ihr Maskottchen steht. Also Fritzle,
Alligator.
Der Alligator, die haben mich angeguckt, die waren kurz davor, dass sie die Sitte rufen
so
und sagen.
So wie es Freddy Bobic, der ja lange beim VfB Stuttgart war, dem habe ich das auch erklärt, der wollte mir fast einen reinhauen.
Ja, das siehst du ja zu Recht ja auch. So,
diesen Dreck habe ich noch nie gehört, das habe ich euch doch ausgedacht.
Dreck habe ich noch nie gehört, herzlich willkommen bei Fußball MML.
So, aber der hat auf Fritzle reagiert wie Kevin Behrens auf das Regenbogentrikot, ne?
Aber letzter Gedanke noch.
Ja, bitte.
Wenn dein ganzer Spielaufbau eben ohnehin über rechts und über Joshua Kimmich läuft, dann ist ja auch egal, wer linker Verteidiger spielt. Dann weiß ich ja nicht, aber warum du ohne Not Mittelstädt gegen Raum getauscht hast. Weil auch das würde ja für den Stuttgart-Block sprechen. Also deswegen, das meine ich, deswegen habe ich auch keine große Lust auf die Nationalmannschaft und es bleibt auch mein Gefühl. Ich bin nicht angezündet und das ärgert mich, weil es ist so kurz vor einem Turnier und ich hätte gerne Lust auf die Nationalmannschaft.
Kommt
Sie
noch,
ist mir aber in weiten Teilen
noch,
egal.
Kommt noch.
Wir flippen natürlich alle wieder aus, wenn es dann Richtung Achtelfinale geht. Dann sind wir wieder wer. Und wenn wir dann im Achtelfinale Frankreich geschlagen haben. Ich unterbreche das. Ich unterbreche das hier mal ganz kurz für sehr wichtige Informationen.
Pass auf, Mike, du musst das anders, sorry, okay. Alter, du musst das anders verkaufen. Versagen. Ja. Ob wir im Achtelfinale Frankreich schlagen werden oder nicht, das hören Sie nach einer kurzen Verbraucherinformation.
Sehr gut.
Oh.
Mein MML.
So, dann sind wir bei unserem heutigen Partner Clark angekommen. Und ich meine, wo wir so schön hier über Fußball reden, wir wissen ja alle, Fußballer haben im Ruhestand in der Regel entweder ausgesorgt oder deutlich weniger finanzielle Probleme wie jeder andere von uns. Und auf die.
Warte mal. Also, das steht jetzt hier wirklich so im Briefing, ne? Deutlich weniger finanzielle Probleme wie jeder. Ist das der Wie-Komparativ?
Als wie.
Ja. Mal, ich habe weniger Probleme wie du.
Es ist aber extra gut, für dich.
Volksnah,
es ist nur für
ist
dich
volksnah.
Als Junge des Ruhrgebietes.
Ja,
die Sprache
und das ist ja gerade in einer Zeit, wo alles teurer wird. Und da, wer mal an der Tankstelle war und sich da in den Staub geworfen hat, wird es bestätigen können. Da ist es natürlich umso wichtiger, seine Finanzen im Griff zu haben und eben nicht unnötig mehr Geld auszugeben, als unbedingt nötig, ne, wenn es auch günstiger geht. Und mit Clark, da könnt ihr checken, ob ihr aktuell bei euren Versicherungen sparen könnt und ihr könnt gleichzeitig fürs Alter vorsorgen. Also das heißt, ihr ladet all eure Versicherungen in der App hoch und dann lasst ihr euch von Experten, und das ist jetzt ganz wichtig, kostenlos beraten. Ist das geil? Oder was, Mike?
Denn? Ja. Die gesetzliche Rente wird wahrscheinlich nicht reichen, um euren Lifestyle im Alter zu haben.
Dein bestimmt nicht.
Ja,
wollte
sagen,
dein bestimmt nicht,
Mike. Nur für dich, Mike.
Ja, deswegen macht es die private Altersvorsorge möglich. Mit der App von Clark findet ihr die Altersvorsorge, die perfekt zu euch passt und ihr bringt euren Rentenstyle aufs nächste Level.
Euren Rentenstyle, da wird ja mal besser.
Das ist
kaum kriege ich ein bisschen graue Haare, da muss ich plötzlich dann schon hier den Renten, bin ich der Rentenstyler.
Ja,
der Kultopfer mit dem Rentenstyle.
In beige.
Ja, hol dir den Upgrade.
Ja.
Es ist einfach und kostenlos. Dann gibt es ein Maklermandat. Ja, also durch deine Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler und der vertritt deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Das heißt, du kannst diesen windigen Typen in seinem Polyesteranzug, den Jochen, den du noch von der Schule kennst, dem kannst du das Mandat endlich entziehen und kannst sagen, wir treten jetzt endlich in die gute Zeit über, auch du wirst durch KI ersetzt, Jochen. So.
Mit Clark wirst du selbst als Rentner noch zum Superman.
Sehr gut. Danke, Lukas. Danke.
Einfach die Clark-App runterladen, direkt auf die Website gehen, nämlich clark.de und bei der Registrierung den Gutscheincode 15MML oder wie Mickey sagen würde,
15MML!
Oh, da ist er endlich wieder. Geil.
Eingeben.
Danke,
dann gibt es einen Shopping-Gutschein über 30 Euro. Also Clark-App und dann auf clark.de.
Oder um es in der Logik dieses Briefings zu sagen, Clark, besser wie die meisten.
Viel besser wie die meisten ist Holy.
Ja.
Denn Holy ist die erste echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. Das Motto hier, geiler Geschmack mit gutem Gewissen, ohne Bullshit wie Zucker oder künstlichen Aromen.
Da kann ich mir, also gerade jetzt an dem Osterwochenende, das sich nähert, werde ich wieder sehr viel Fußball spielen, das weiß ich jetzt schon. Also was passiert, ich komme mit einem Mörderbrand, komme ich in der Halbzeit vom Feld, dann bietet mir einer Wasser an.
Was spielt der jetzt bei euch?
Ja. Richtig, der kommt jetzt mit dir. Dann bietet mir einer Wasser an und schlage ihm das Wasser aus der Hand. Bah!
Julian!
Hau ab da! Mit deinem Dreckswasser, ich hasse Wasser. Lieber würde ich sterben, als auch nur einen Tropfen Wasser zu trinken. Und dann kommt aber einer um die Ecke und sagt, mein Freund, ich helfe dir. Ich habe doch Holy hier zur Hand und werde dir das entsprechend ein wenig verfeinern. Und, jetzt pass auf, jetzt kommt es noch besser. Denn es gibt zwei Banger-Sorten aus dem Adventskalender 2025. Die feiern ihr großes Debüt. Die Kollegen von Holy launchen den Holy Energy. Jetzt pass auf, Mike, jetzt kommt es für dich.
Ja.
Cola Koala und Holy Hydration Blue Raspberry. Diese beiden Sorten werden, das ist meiner Meinung nach, ist das
gilt
sofort.
Das aus? Ja. Sehr gut. Ja,
unverzüglich. Ja. Die werden permanent ins Sortiment aufgenommen. Wie geil ist denn das?
Preis vom Starter-Set Deluxe 59,99 Euro.
Nee.
Und Achtung, mit deinem Gutscheincode, nämlich MML10, bekommst du 10% Rabatt und dann sind es nur noch 54 Euro.
Lecko funny, kann ich da nur sagen. Lecko funny.
Das Ganze läuft ehrlicherweise Ja. Nur bis heute. Deswegen solltet ihr so schnell wie möglich zuschlagen.
Richtig.
Und kurz mal vorbeischauen auf holy.com. Und wie gesagt, der Gutscheincode ist MML10. Ihr habt 10% Rabatt. Natürlich auch für andere Bestellungen. Gilt auch für Bestandskunden. Und insofern sichert euch jetzt Banger-Sorten, echte Alternative zu ungesunden Softdrinks. All das kriegt ihr bei Holy.
Heute noch zuschlagen, denn die ersten 5 sind sicher unter den ersten 10.
Mein MML.
Sag mal, wir haben es jetzt geschafft, ne? Weil ihr ja auch einfach Dortmund-Aficionados seid.
Das ist richtig.
Wir haben uns an Sané abgearbeitet. Ja. Wir haben gesagt, der Havertz von Arsenal, das wird alles nix. Und der Kimmich und der Sechserraum. Aber wir müssen noch 2 Sätze zum Katastrophenschlotti sagen. Zu seinen Schlottpässen. Ja. Ach, du lieber Schlotti, sagt ja Niko Kovac immer. Und wir halten, wir haben uns, diese Szene, was ist das, nackte Kanone, wo sie sich alle kollektiv die Hand vor die Stirn klatschen?
Ach so, ja,
das
ja, war,
das
ja,
ist
ja,
doch
ja
das,
genau.
Das ist doch das Meme zum ersten Pass. Klatsch. Und du denkst dir, scheiße, da ist sie wieder, die Brechbohne.
Ja,
da
ja,
ist
klar.
Sie. Und da ist sie nochmal. Es sind 2 Brechbohnen. Was zur Hölle soll das? Der hat sich doch gerade an Rüdiger vorbei katapultiert, um der unangefochtene Nebenmann von Jonathan Tah in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft sein. Was ist los mit Schlotterbeck? Ich schalte nach Dortmund zu meinen beiden Freunden.
Hat er die Nationalmannschaftsflatter? Naja, es ist, also ich als jemand, der die BVB-Brille aufhat, kann dazu natürlich nur sagen, es ist die Verunsicherung, die jemand wie Oliver Baumann in die Abwehr gebracht hat, der ja seinerseits bei...
Gut, ne?
Ja, nee, ist ja richtig so. Ja, ist eine unbequeme Wahrheit, muss man
der
auch mal sagen.
Wie er bei uns nur noch heißt.
Der Hoffenheimer. Der Hoffenheimer hat natürlich in diese Mannschaft, in die Abwehr Unsicherheit reingebracht und hat ja auch bei 2 Gegentoren wirklich nicht gut ausgesehen und hat da einfach eine unglaubliche Unsicherheit reingebracht, die dann sogar auch unseren Schlotterbeck infiziert hat. Und das ist dann das Ergebnis. Das ist meine BVB-Blitzanalyse. Nobby Dickel hätte sie besser nicht treffen können.
Also ich bin, sagen wir mal so, ich versuche das mal ein bisschen substanzieller zu beantworten.
Also das ist ja jetzt an sich schon ein Frontalangriff, muss man sagen. Ja, aber bitte.
Also ich glaube, es ist gut, dass ihm dieses Spiel vor der WM passiert und nicht während der WM.
Gute Analyse, ja.
Weil ich glaube, das passiert ihm nicht normal. Also das ist ganz simpel. Ich würde da echt cool bleiben. Das ist natürlich grauenvoll. Die Pässe, die er gespielt hat, auch die Leistung, die er gezeigt hat, weil sie natürlich komplett diametral zu der Leistung der gesamten Saison über tatsächlich auf den Platz gegeben wurde. Aber trotzdem, Schlotterbeck ist so gut und auch so viel besser als Antonio Rüdiger. Da würde ich wirklich locker bleiben und darauf setzen, dass er das heute Abend im Spiel gegen Ghana nicht macht. Und ich hoffe, er wird weiter eingesetzt und B, er straft mich nicht lügen.
Ja, was heißt er? Ich hoffe, er wird... Also
mit unserem Glück spielt heute Abend dann Waldemar Anton. Das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Aber Schlotterbeck, der ja sonst immer den Bizeps zeigt, ne?
Ja.
Nach diesen beiden Pässen hätte er mal so Chicken Wings zeigen sollen. Wenn der Arm so nach unten weg. So. Das ist nämlich die Chicken Wings sind die echte Nationalmannschaft.
Die Bingo Wings, ne?
Die
ja,
Bingo
ja, genau.
Wings. Ja, genau. Da schlackert's aber ordentlich. Nein,
aber hast du einen anderen Eindruck, Lukas?
Nein, also er hat halt immer solche Momente drin. Auch beim Topspiel gegen die Bayern, wo wir gesagt haben, warum ist er nicht schon längst mit Rot runter? Natürlich macht er irgendwie die Bude und gleichzeitig ist er aber in so wichtigen Spielen immer noch ein Unsicherheitsfaktor. So gut wie der im Moment ist und der ist ganz klar mit Jonathan Tah im Moment der beste Innenverteidiger, der ist die Nummer 2, er ist an Rüdiger vorbei, zumal ja auch Rüdiger sich durch einige Aktionen auch in dieser Saison, sagen wir mal, nicht besonders wieder in den Fokus gespielt, eher in negativer Hinsicht, so es natürlich wieder debattiert wird, habe ich ja auch überall gelesen, ist der überhaupt tragbar?
Ich finde nicht, in
den Kader für die WM? Na gut, dann besprechen wir es jetzt, bitte. Ich habe es eingeleitet, ihr dürft jetzt jeder was dazu sagen. Also kann man Rüdiger überhaupt mitnehmen? Ist der überhaupt noch ein Konkurrent für Nico Schlotterbeck?
Nee, wirklich bei dem ganzen Wertegeheule, das wir uns in den letzten Jahren von der Nationalmannschaft anhören mussten, finde ich, hat Antonio Rüdiger keinen Platz mehr in der Nationalmannschaft.
Also da dieses ganze, wie du richtigerweise sagst, Wertegeheule ja in der Regel sowieso immer nur Worthülsen sind und natürlich überhaupt nicht gelebt wird, kann man in dieser Konsequenz natürlich auch Rüdiger mitnehmen.
Weil er anders als jetzt in so einer Doppelpassrunde oder hier, ja innerhalb der Mannschaft, und das zumindest zeigen die Interviews, wenn Kimmich über ihn spricht, auch wenn die jüngeren Spieler über ihn sprechen, einen ganz hohen Stellenwert genießt, weil Spieler ja ganz anders auf Mitspieler schauen, als die Presse, die immer von draußen drauf guckt, die sagen, exakt, wie ist es am Ende in der Kabine? Ja, genau, natürlich, der ist irre, der wirft mit, was war das damals, ein Tape?
Ja, und ich meine jetzt das Verhalten gegenüber seinem Gegenspieler mit dem Foul. Knie ins Gesicht ist natürlich genau hochgradig asozial und das gehört auch sanktioniert und auch, entsprechend verdammt. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich mag den sehr gern und ich finde den, ich benutze jetzt mal diesen Begriff, ganz erfrischend. Gerade wenn wir gerade auch darüber sprechen, dass wir in dieser Mannschaft dann doch auch zu viele haben, die auf die eine oder andere Art und Weise dann nur Mitläufer sind. Da habe ich dann so einen Teilzeitwahnsinnigen wie Rüdiger eigentlich ganz gern, der, wie du richtigerweise sagst, in der Mannschaft sehr gut gelitten ist und das ist nicht unwichtig.
Jetzt versuchen wir uns doch an der Dialektik des Defensivspezialisten. Also wir gucken auf ihn und sagen, wenn man sich die Schlaglichter, und so müssen sie auch heißen bei ihm, sich die Schlaglichter anschaut, dann muss man zumindest die charakterliche Eignung von Toni Rüdiger für die Nationalmannschaft in Frage stellen. Mhm. Wenn man sich aber die Interviews anhört von seinen Mitspielern, dann scheint er charakterlich in der Mannschaft tipptopp zu sein und ist aufgrund seiner Erfahrung von so und so viel Dutzenden oder sogar Hunderten Spielen auf dem höchsten Niveau bei Real Madrid natürlich ein Faktor, den du auch brauchst für so eine Mannschaft. Also das ist ja sozusagen die Argumentationslinie von Kimmich und die anderen, die sagen, hey, bei uns, der Toni, der ist unantastbar, weil was der geleistet hat, was das für ein Typ ist, wie der auch, wenn wir ihn mal brauchen, in den wichtigen Situationen Mann gegen Mann verteidigen kann und dann sind wir wieder ganz schnell bei einem Achtelfinale gegen Frankreich, den brauchen wir. Also das ist ja, was der Spieler sagt. Natürlich sagt eine Doppelpassrunde oder sagt ein Bildkommentar, den wollen wir da nicht haben. Naja, ich verstehe aber beide Seiten, kann es aber am Ende auch nicht entscheiden.
Das stimmt. Aber es ist ja gut, sich auszutauschen. Naja,
ich versuche das nur nochmal aufzuschließen, weil es wabert ja seit Wochen wieder als Thema. Also seit diesem, was war das, gegen welche Mannschaft war das? Ich hab's
leider auch vergessen, nee, aber ich weiß auf jeden Fall,
also
dass
es war ja wieder auch in den spanischen Medien ein Riesenthema, der nächste Ausraster. Und dann schwebt dann schwebt natürlich das Zitat von Nagelsmann oder war es sogar Völler über allem, der gesagt hat, er spielt bei uns auf Bewährung. Mhm. Eigentlich, das war nach diesem Wurf dieses, wie heißt das denn? Tape.
Das Scotch-Tape, so Tape Dings, halt. Ne?
Tape.
Ja.
Schlechtes
also Tape. Scotch-Tape.
Das härteste
ist der
Tape seit NWA.
So.
Und nach dem Tape-Wurf hieß es ja, also wo er so ausgerastet ist, hieß es, er spielt auf Bewährung. Wenn dann natürlich sowas passiert in La Liga, dann ist ja eigentlich sozusagen, es ist ja in der Bewährungszeit passiert, dann müssten sie ja letztendlich, also dann müsste der Bundesträger oder jemand anderes die Reißleine ziehen und sagen, pass auf, das war ja die Bewährung, jetzt ist wieder etwas passiert, die nominieren ihn nicht mehr. Wenn er aber trotzdem nominiert, ist ja eigentlich die Diskussion auch beendet.
Ja. Ich habe eine ganz kurze, wichtige Frage. Wer ist der Bundesträger?
Ja, Nagelsmann, ich habe es doch eingangs gesagt, der Bundesträger. Ne?
Ja.
Mike, hast du die ersten Minuten dieses Podcasts, wo warst du da?
Wir sollten am Ende jetzt immer uns währenddessen über die ersten 15 Minuten ein Quiz ausdenken. Und Mike dann mit der ersten Viertelstunde konfrontieren.
Dann werde ich immer verlieren.
Mike, bei welchem Training habe ich Micky nicht ausreichend hinterlaufen? A. Bei der Ärzte-Nationalmannschaft. B. Bei der Klempner-Nationalmannschaft. Oder C. Bei der Autoren-Nationalmannschaft. Du hast 30 Sekunden Zeit.
Übrigens finde ich witzig, dass Andreas Merkel, quasi der Head of Autoren-Nationalmannschaft, seinerseits schon Interesse bekundet hatte, ob wir nicht mal ein Freundschaftsspiel machen können gegen die Knacki-Truppe. Das wäre doch witzig.
Boah, das wäre auch ein Freundschaftsspiel, Niveau tatsächlich.
Freundschaftsspiel, die Autoren-Nationalmannschaft gegen die, das wäre dann in dem Sinne ja quasi die Handwerker-Nationalmannschaft, weil wir haben ja bei uns natürlich sehr viele Handwerker, Fliesenleger und Co. Wäre eine geile Mannschaft. In Kastrop im Stadion, fände ich cool. Fände ich super.
Wir könnten einfach schön alle ins Ruhrgebiet fahren.
Ja, ist doch geil. Ja, ist doch herrlich.
Ja.
So wie die deutsche Nationalmannschaft.
Es muss nur noch jemand schon Moritz Rinke beibringen.
Wieso? Was hat er denn gegen das Ruhrgebiet?
Ach, weiß ich nicht. Das habe ich ihm jetzt einfach untergeschoben.
Verstehe.
Aber
sehr gut.
Lass uns nochmal, weil Nationalmannschaft ist doch, glaube ich, durch. Wir gucken ja immer auch gerne mal nach links und rechts und wir haben dieses Thema ja auch begleitet. Ich habe noch was Wunderbares mitgebracht.
Ja, sehr schön.
Für euch, bevor wir vielleicht noch zwei Worte über die Nationalmannschaft verlieren.
Ja.
Titel aberkannt. Party mit Pokal. Senegal nutzt Testspiel für einen gezielten Affront. Ist das nicht herrlich? Also, Senegal ist ja offiziell, Stand jetzt, nicht mehr Afrika-Cup-Sieger. So, also haben sie am Rande eines Testspiels nochmal mit dem Pokal gefeiert.
Und
haben gesagt, seht her, wir haben den noch, ihr Idioten.
Ja,
Was ist euch spontan dazu eingefallen?
Naja, also im Zusammenhang mit den ganzen Absurditäten rund um VAR und nachträglich aberkannte Titel ist das eigentlich nur eine konsequente Fortführung dessen, was wir da erleben. Also well done, kann ich da nur sagen. Toll.
Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Überhaupt, du hast es ja den längsten VAR aller Zeiten genannt.
Das ist wirklich ein guter Gag.
Was ich sehr, sehr schön finde. Hintergrund ist ja, dass nach einer strittigen Elfmeterentscheidung die Mannschaft vom Senegal, ich glaube 14 oder 15 Minuten vom Platz gegangen ist aus Protest.
Das war ja ziemlich lange, ja, genau. Ja. Ja.
Und dementsprechend dann irgendwann wiedergekommen ist und dann ja auch dieser Elfmeter verschossen wurde und am Ende eben der Senegal gewonnen hat. Jetzt also am grünen Tisch das Ganze, der Titel quasi ist das sanktioniert worden und der Titel ist an Marokko gegangen. Es ist eine lustige Geschichte, die aber wahrscheinlich
dann auch nur...
Sie haben halt
eine Ehrenrunde gedreht im Stade de France, haben gesagt, seht her, das ist noch unser Pokal, das ist schon, das ist ja auch so das letzte Hurra, dass man sagt, pass auf, wir genießen das jetzt noch einmal, bevor der in einer anderen Vitrine steht. Aber ich merke schon, so richtig zündet euch dieses Thema nicht an. Dann habe ich noch was, womit
ganz kurz, es zündet uns deshalb nicht an, weil wir uns auch an so viele Dinge schon so gewöhnt haben.
Ja, Wahnsinn,
und diese Euphorieverzögerung, die natürlich also über den VAR auch in den Stadien Einzug gehalten hat, das wird jetzt im Grunde genommen auf die Spitze getrieben, indem du dann halt einfach mit einer zweimonatigen Pause dann einen Titel bejubeln musst. Aber die Euphorie ist halt einfach schon durch alle Ritzen und durch alle Fugen entwichen. Du kannst also, du wirst ja dann in Marokko jetzt keine Autokorsos mehr haben, weil jetzt ist es halt einfach durch. Also insofern nimmt man das fast nur noch schulterzuckend zur Kenntnis. Und das Geile ist ja, diese Jubelparty, die kann dir ja keiner mehr nehmen. So, ja, dann du hast halt das gefeiert und gefühlt sind sie trotzdem jetzt Afrika-Cup-Meister, weil sie sagen, ist doch scheißegal, ob das jetzt am grünen Tisch im Nachen, das ist so ein bisschen wie mit Juventus Turin, denen dann doch nachträglich quasi die Titel aberkannt wurden, da war glaube ich Inter Mailand plötzlich dann irgendwie italienischer Meister oder so, aber es fühlt sich halt so nicht mehr an, du hast es dann irgendwie auf der Visitenkarte stehen, allein gefühlt hast du es nicht und in dem Moment hat jemand anders zelebriert. Das ist halt irgendwie ein bisschen bitter auch.
Dann habe ich hinten raus aber noch was wir auch ein bisschen vernachlässigt haben, zum Auftritt der Nationalmannschaft, nämlich das Trikot. Wir reden hier so viel
den
über Trikots und über Sondertrikots. Und da möchte ich mal sagen, und ich glaube, wir haben hier ein klassisches, wir sind jetzt quasi mitten im Sportbildduktus oder sogar beim Kicker. Wir haben hier, glaube ich, ein Pro und Contra, wenn ich in eure Gesichter schaue.
Aber ganz eindeutig. Ja,
also Mike, wie siehst du denn dieses Trikot der Nationalmannschaft, dieses blaue mit dem Türkisen? Wie war da dein erster Eindruck, nachdem du nach 2 Minuten in das Spiel schalten konntest?
Von Weitem sieht das Trikot toll aus, muss man mal sagen.
Das gilt ja für dich auch, Mike.
Ja. Die Farbkombination, ich mag sie sehr. Mhm. Vom Nahen mit diesen kleinen, was sind denn diese kleinen Applikationen darauf? Was soll das eigentlich darstellen?
Na, das haben sie von der BVG geklaut. Das ist der Brandenburger Tor. Das ist der Fernsehturm. Das sind die kleinen Sehenswürdigkeiten aus Berlin, wie auf den Polstern der Berliner U-Bahn.
Also vom Namen.
Das sind kleine Mayonnaise-Spritzer und es erinnert daran, wie einst Niklas Süle das, aber bitte mal führe fort.
Ach so,
von nahem sieht es aus wie ein Schlafanzug.
Nein, das sind kleine Mayonnaise-Spritzer, das ist eine Reminiszenz an das Tor 2014 im Finale gegen Argentinien von Mario Götze.
Ja, sehr gut.
Von Mario Götze, ja, sehr schön.
Weiß aber keiner.
Ja, nee, sehr gut.
Da haben die bei Adidas zu sehr um die Ecke gedacht. Ja.
Also ich, bei uns gehen die Meinungen auseinander. Meine Tochter findet es gut.
Mhm.
Ich finde es mutlos. Ich finde, es fühlt sich überhaupt nicht nach Nationalmannschaft an. Jetzt kann man natürlich über das lila-pinke sagen, das fühlt sich nun auch gar nicht nach Nationalmannschaft. Das hat aber auf seine Art und Weise schön geknallt. Ich finde, dieses Trikot knallt überhaupt nicht. Ich finde, die Farbkombi ist in Ordnung. Das kannst du machen. Aber das sieht... Also ich find's nicht gut.
Hatte ich ja ein Pro und Contra. Jetzt haben wir ja ein Contra und Contra.
Ach so,
also
soll ich
Mike findet es aus der Nähe hässlich und du findest es noch schlimmer. Also ihr hört das MML Contra und Contra
Ich kann mir ja leider nicht ein Pro aus dem Arsch ziehen. Ich meine, natürlich, es ist okay. Ja, es ist jetzt keine Katastrophe, das kann man alles machen. Aber ich finde, wir müssen ja auch, es ist ja das Ende einer Ära, das wollen wir nicht vergessen.
Absolut.
Und wenn wir wissen, was da teilweise für Fanmade Alternativen auf den Markt waren. Also ein geil tiefschwarz glänzendes Trikot mit ein bisschen rot und mit ein bisschen Gold. Wie geil hätte das aussehen können? Ich habe da ein, zwei Dinger im Netz kursieren sehen. Adidas hat parallel dazu so ein eher so wie so ein Football-Jersey geschnittenes Shirt rausgebracht, das halt genauso ist, schwarz, tiefschwarz, mit ein bisschen Rot, mit ein bisschen Gold. Ja. Hätten sie das zu dem Auswärtstrikot gemacht, wie geil hätte das ausgesehen, um wirklich einen richtigen Umf zu haben. Das ist aber leider nicht passiert.
Ja. Ihr habt das richtige Stichwort ja schon geliefert, das Ende einer Ära.
Genau.
Adidas gibt das ja nach der WM beziehungsweise zum 01.01.2027 ab. Dann wird Nike der neue Ausrüster. So jetzt auch einmal richtig
sehr
gesagt.
Sehr gut. Ja.
Aber wenn man guckt in die Historie von Adidas, und das hat mir unser guter Freund Kai Feldhaus zugeschickt via WhatsApp, gab es, und das wird interessant jetzt, es ist für Sammler fantastisch, aber auch für diesen Podcast, es gab schon einmal in der Geschichte der Nationalmannschaft ein blaues Trikot.
Ja.
Nämlich genau vor 40 Jahren. Er hat mir ein Bild von Rudi Völler in diesem Trikot geschickt.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Aber wer war der Gegner? Vor 40
Keine
Jahren, 1986, spielte die Nationalmannschaft. Mike, halt dich fest.
Na?
Hältst du dich fest?
Also, ja,
schon einmal
klar.
In einem blauen Trikot. In Kurzarm natürlich, mit den drei Streifen. Mhm. Sieht sensationell aus. Können wir auch
sieht
gerne
sogar
noch
wirklich
mal
gut aus.
Teilen
ja.
bei Instagram. Ist ein geiles
ja.
Trikot.
Ja.
Macht wahnsinnig viel Spaß. Ist noch ein Ticken geiler als mein grünes mit Müllermilch vorne drauf.
Ja.
So. Aber es gibt ein blaues Trikot von 1986. Warum und gegen wen haben sie gespielt?
Ja, wahrscheinlich gegen die DDR oder sowas, ne? Da war das Deutsche.
Pass auf. Das, ja. Um das genau. Die werden ihr blaues Wunder erleben in diesem deutsch-deutschen Duell. So, ich habe einen Artikel dazu gefunden bei Spiegel Online und ich zitiere daraus. Doch es gab auch inoffizielle Partien, zum Beispiel gegen Vereine in der Vorbereitung. Ich finde, dahin sollte man zurückkehren. Die Nationalmannschaft, die gegen Vereine spielt.
Ah, interessant.
Hierbei durften mitunter nicht die Originaltrikots getragen werden. So kam es 1986 zum Novum, dass Deutschland gegen den mexikanischen Erstligisten Monarcas Morelia in Blau spielte. Und wenn man damit nicht das Elf-Freunde-WM-Quiz gewinnt,
dann
weiß ich auch nicht.
Dann weiß ich auch nicht mehr.
Aber es sah tatsächlich wirklich, aber guck mal, da siehst du halt wieder, weil es ist das ist ja fast ein tiefes Königsblau. Also im Grunde genommen hat der FC Schalke gegen Monarcas Morelia gespielt, aber dadurch, dass sie jetzt diese Stippen da haben in Türkis drauf, dadurch wird dem Ganzen wieder so ein bisschen die Wucht entzogen. Hätten sie es einfach nur blau gelassen, hätte es
mit
besser
Weiß,
ausgesehen.
Ja.
So, vielleicht eins meiner absoluten Lieblingsauswärtstrikots der deutschen Nationalmannschaft ist immer noch von 2012 das Grüne mit dem schlichten weißen Rundhals. Eigentlich liebe ich, wie wir alle wissen, Kragen, aber das fand ich wirklich toll. Und das hat wirklich ein schönes Grün. Ja, eine verpasste Chance, bissel schad. Ich hatte im Nike-Store das Frankreich-Trikot, das Heimtrikot an. Es ist okay, ich finde, sie hatten auch schon geilere. Vorteil, weißer Kragen, Nachteil, das schöne Blau haben sie durch so ein seltsames, schwarzes, schraffiertes Muster wieder so ein bisschen abgeschwächt. Der Preis, 159 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt, dann habe ich wirklich gesagt, okay, pass auf, jetzt lassen wir es gut sein. Also da hatte ich echt keinen Bock drauf.
Ja,
so,
da kann ich das, nur als hin und wieder auf Mallorca verweilender an die Schinkenstraße erinnern.
Du bist an die Schinkenstraße, du trittst unter deinem Namen an die Schinkenstraße.
Nein, er ist natürlich Mallorca Morelia. Ja,
natürlich.
Nee, da sind die deutlich günstiger, wollte ich nur sagen.
Ja,
liegen da alle die Trikots, sind deutlich günstiger.
Ja, aber da kann ich dir auch was von der Autoren-Nationalmannschaft erzählen. Die waren alle wirklich vor den Kopf geschossen. Die kamen zurück aus Mallorca und haben gesagt, ey, wir waren da viele auch zum ersten Mal in ihrem Leben an der Schinkenstraße, haben erzählt. Da sind dann diese fliegenden Händler mit dem Nationalelf-Trikot und das mit der Doppel-4 und dem Aufdruck Sieg geht am besten.
Ja.
Das ist dann eben auch Schinkenstraße. Ich würde da niemanden hinschicken.
Das ist ein ganz düsteres Kapitel, ohne Frage. Ich würde als
Aber Doppel-4, ist das dann Deil Dittler oder was wollen Sie damit sagen?
Ja, aber weil doch die 4 aussieht.
Ach so.
Ist doch die 4
ja,
von Tar, die so aussieht wie ein aber S, ist so lustig, oder?
Ich komme mir gerade, aber ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei Stock. Was heißt das jetzt hier, Doppelvier? Heißt das Dalditler oder was heißt das hier? Ne?
Gott, ist das Scheiße.
Als Historienbeauftragter von Fußball MML möchte ich noch darauf hinweisen, dass endlich, und es sieht fantastisch aus, das legendäre Aztekenstadion neu eröffnet wurde, jetzt am Wochenende. Mit einem 0:0 zwischen Mexiko und Portugal.
Ja.
Das ist ein Stadion tatsächlich, worauf ich mich bei dieser WM sehr freue.
Ja.
Und worauf ich auch Lust hätte, tatsächlich auch mal ein Spiel dort zu sehen.
Es ist so modernisiert worden, dass aber jetzt leider nur noch 28.000 reinpassen. Sehr große Logen.
Ja.
Und dann, aber dann der pass auf, der Vollständigkeit halber noch.
Ja.
Unser Freund Thomas Tuchel, der ja mal, der hatte doch mal ganz guten Punkteausbeute beim BVB, oder?
78 Punkte!
Der ist ja in die Testphase, in diesen Lehrgang mit der Nationalelf geflogen und hatte, sage und schreibe, 38 Spieler im Gepäck.
FC Chelsea. Er hatte
38
quasi.
Spieler nominiert.
Ja.
Es hat immerhin, weil er dann gemerkt hat, es dürfen nur 11 spielen, zu einem 1:1 gegen Uruguay gereicht. Und das war wirklich ich glaube, Svenja Blonski war der Schiedsrichter. Deutsche, weitere deutsche Beteiligung.
Ja.
Ein Skandalspiel mindestens. Tuchel schon wieder wie das HB-Männchen unterwegs und muss jetzt gucken, wie er diesen Kader von 38 plus X, da sind nämlich noch ein paar, die können noch aufspringen auf den Zug, wie er den reduziert auf 26. Viel Spaß dabei, Thomas Tuchel.
Wie gut, dass ich in diesem Zusammenhang nochmal ganz schnell auf sport.sky.de gegangen bin, denn in der Sekunde, wo wir hier aufnehmen, ist die neue Folge Fußball MML ja noch nicht erschienen. Aber Julian Nagelsmann hat uns schon erhört. Er macht zumindest eine Ansage. Hier steht die Headline: Nagelsmann-Ansage an Sané. Tür ist nicht dauerhaft offen.
Aha.
Wir können also noch hoffen.
Weil der in der Kabine dagegen gelaufen ist.
Ja, denke ich mal, ne?
Wahrscheinlich.
Well, na dann. Verweisen wir nur noch darauf, dass wir am 2. Juni in der Mewa Arena sind, also in einem Stadion werden auch wir auftreten, denn unsere Freunde von Mewa, die stellen ja ihre Mewa Arena für einen Abend zur Verfügung, damit wir kurz nach dem Finale der Champions League und kurz vor der WM noch einmal gemeinsam mit euch, die Fans, einen Abend verbringen können. Tickets gibt es auf unserer Website fußballmml.de, den Link zum Vorverkauf findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Da freuen wir uns drauf.
Und Stadion-Tour. Zum Abschluss, weil wir wirklich dann am Puls der Zeit so zwei Dinge, die Micky einmal erfreuen und einmal interessieren werden.
Sehr gut.
Nübel statt Baumann. Nagelsmann bestätigt Torwartwechsel im DFB-Team gegen Ghana.
Ja.
Sagt aber auch, dies ist kein Casting.
Mhm.
Und das andere, NTV meldet vor 19 Minuten, quasi live, gelingt dem FC Schalke 04 der nächste Transferhammer. Folgt Niklas Füllkrug auf Edin Dzeko.
Aber dann natürlich nur, wenn es in die erste Liga geht.
Genau.
Aber das wäre natürlich spannend. Würde auch gut passen. Sehr
das
gut.
Doch, guck das mal, ist das doch noch was für die nächsten Wochen. Dann machen die auch endlich wieder die Top 25 Spieler der letzten 25 Jahre der Bundesliga auf Spiel
Online. Ich hab ja gleich noch ein Ranking für euch, wenn ihr Lust habt.
Oh, geil. Machen wir das live in der Folge oder machen
können
wir
das? Wir machen das live in der Folge und dann kann man sich das später noch bei Instagram.
Pass auf, dann machen wir so. Für alle, die jetzt keinen Bock mehr haben.
Ja.
Ihr könnt jetzt, pass auf, Peter Lustig-mäßig. Ihr könnt jetzt abschalten, dann machen wir eine kurze Sekunde reines Schweigen und dann gibt's hier sozusagen den Hidden Track.
Sehr gut. In der Friendzone.
Tschüss.
Ciao. Und ich habe jetzt für euch die geilsten Nationalspieler der 2000er. Ein Ranking. Also von 1 bis 10. Ne? 10 Platz 1 natürlich der bedeutendste.
Die bedeutendsten oder die geilsten? Weil für mich, der geilste ist ja dann zum Beispiel Paulo Rink. Also der wäre bei mir immer auf 1. Oder Michael Preetz oder Ronald Maul.
Ich habe das jetzt mal, ich habe die Bedeutung jetzt mal, also ist jetzt, sag mal, ergebnisoffen. Das ist also auch interpretationsoffen. Okay. Also, von 1 bis 10. Mike, du fängst an. Per Mertesacker.
4.
Lukas, Bastian Schweinsteiger.
Ey, wenn da jetzt nicht noch, da kommt natürlich auch noch Thomas Müller oder so, aber Schweinsteiger ist natürlich Top 3, dann, man muss ja noch Luft nach oben lassen, leider 3.
Carsten Ramelow.
9.
Lukas.
Mhm.
Andreas Hinkel.
Was hast du Ramelow gegeben?
9.
Dann ist Hinkel 10.
Na, okay.
Das ist eine Falle, der stellt uns eine Falle.
Ja, es wird eine ganz schlimme Falle.
Das wird ganz furchtbar noch.
Ja. Michael Ballack.
Jetzt die Frage 2 oder 5?
Ja, 5.
Na? 5.
Okay, 5.
Die hatte Beckenbauer ja auch.
Lukas, Soltan Sebastian.
Rein von der Geschichte, das ist meine Nummer 2. Also auch mit schönem Gruß an Budjewein senden, ne?
Ja. Mike, Philipp Lahm.
Oh, fuck. Wirklich, ich hasse dieses Spiel. Warum muss ich das immer machen?
Das macht so wirklich Spaß.
Ich bin über 50 Jahre alt. Warum muss ich so ein Spiel immer machen?
Ja.
Aber du bist noch echt flink.
6.
Ja. Okay. 6. So, jetzt pass auf. Lukas. Thomas Müller?
Ja, dann 1. Ich sag ja, also wenn da jetzt nicht Toni Groß noch kommt, Thomas Müller ist für mich der beste deutsche Nationalspieler der letzten 20 Jahre. Ja, aber
Mike, Bernd Schneider.
Oh, der ist nix, der weiße Brasilianer.
Ja, ja, ja. 10, 9, 8.
Okay. Und damit ist dann, welcher Platz fehlt uns noch? 3, 2, 1.
1 noch.
Nee, die 1 ist ja Thomas Müller.
Achso, die habe ich ja gerade
gesagt. Das heißt, wir haben auf, naja, auf Platz 7 ist dann wer natürlich, Lukas?
Toni Kroos, ne?
Paulo Rink.
Selbstverständlich, Paulo Rink.
Fantastisch. Ah, da gehört er aber auch hin.
Ja, okay, aber dann ist es nicht auch schlecht geworden, würde ich mal sagen.
Ja, dann war es okay.
Ja, das ist in Ordnung. Guck mal, da hätte man jetzt, da hat man nämlich ein Ranking. Auf Platz 1 ist Thomas Müller, auf Platz 2 sollte ein Sebastian, selbstverständlich, auf 3 Schweinsteiger, auf 4 Per Mertesacker, auf 5 Michael Ballack. Ist auch geil, ne? Der Mann, der uns durch die kompletten 2000er geschleppt hat.
Das ist allein auf der 2 sein.
Wie Atlas, ne? Ja, wie Atlas, die ganze deutsche Fußballwelt geschultert. Ey,
dann Philipp Lahm auf Platz 6, auf Platz 7 Paulo Rink, auf Platz 8 ist Bernd Schneider, auf Platz 9 ist Carsten Ramelow und auf Platz 10 Andreas Hinkel. Wilde Mischung, würde ich sagen. Ja. Aber es zeigt halt eben auch, wer sich da in den 2000ern bis 2025 da so alles so durchgewurschtelt hat.
Thomas Müller hat ja jetzt noch bei der Vorstellung des Magenta-Teams ein unglaubliches Lob von Jürgen Klopp bekommen für sein Glow-Up, dass er so fantastisch aussieht mit dem Bart. Wir haben es hier, ihr habt es ja zuerst gehört. Wir haben zuerst drüber gesprochen, dass sie es beim Bayern, wahrscheinlich beim FC Bayern, untersagt haben. Aber dieses Glow-Up, dieser bessere Thomas Müller, der einfach fantastisch aussieht, als wäre er mit Lutz Pfannenstiel einmal um die Welt getrampt. fantastisch. Steht ihm sehr gut.
Finde ich auch. Also, macht's gut, ihr Rabauken. Und wir freuen uns auf das Spiel gegen Ghana. Mal gucken, was das für Ergebnisse zeigt.
Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärten sein.
Ja, ich gehe dann jetzt mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.